Irgendwie in letzter Zeit beschäftigt mich so einiges Neues, womit ich mich ja davor irgendwie nicht beschäftigt habe. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich über den Sabbat gepredigt, über Ruhe und so weiter und so fort. Und irgendwie beschäftigt mich auch das Thema Weisheit. Und da dachte ich, komm, ich halte doch heute einfach mal eine Predigt über göttliche Weisheit oder über biblische Weisheit, was ja irgendwo auch göttliche Weisheit ist. Und insbesondere über Weisheitsliteratur. Nun haben wir alle so eine Bibel, hoffentlich haben wir eine. Ich meine, zumindest wenn wir hier leben in unseren Breitengraden, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine haben. Und die Bibel ist ja an sich so voller Weisheiten, oder? Würde man ja so sagen. Also alles, was wir hier so drin lesen, sagt uns, die Schrift selber ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zu der Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles ist irgendwie nützlich. Und dennoch gibt es ja verschiedene, naja, wie soll man sagen, Textgattungen innerhalb der Bibel. Zum Beispiel haben wir die Evangelien, ne, im Neuen Testament. Das sind so, naja, vielleicht so, könnte man Richtung Biografie gehen, ne, so ein Erlebnisbericht oder Apostelgeschichte, so ein Erlebnisbericht, wie ist es gewesen, was ging da ab? Oder dann haben wir zum Beispiel ganz viel Briefe, zum Beispiel den Römerbrief. Ja, hat Paulus von einer Situation in eine andere Situation einfach mal einen Brief geschrieben, spezifisch für die Gemeinde damals oder einen Korintherbrief oder was auch immer. Und im Alten Testament haben wir auch verschiedene Gattungen von Texten. Da hast du einmal ganz vorne hast du einen Schöpfungsbericht, ja. Dann geht es weiter, da hast du zum Beispiel Psalmen, ja, hast du Lieder. Und es gibt auch die Gattung Weisheitsliteratur. Und darum soll es sich heute drehen. Um die Textgattung Weisheitsliteratur. Und jetzt ist so die Frage, welche Bücher der Bibel gehören denn wohl zur Weisheitsliteratur? Wer will mal raten? Ihr dürft jetzt reinrufen, ja, so ein bisschen wie in der Schule ganz kurz. Was denkt ihr, welche Bücher der Bibel gehören zur Weisheitsliteratur? Tipp, ich habe noch keins genannt. Sprüche, sehr gut, Sprüche, jawohl. Außer Sprüche? Ekklesiast, was ist das? Auf Russisch. Vielleicht, vielleicht meinst du ja, na, geht's es an? Hast du reingeklickt? Prediger, jawohl, auf Deutsch, Prediger. Sprüche und Prediger. Ekklesiast, jetzt habe ich auch was Neues gelernt, wie auf Russisch Prediger heißt. Und Hiob, tatsächlich, Hiob. Sprüche, Prediger und Hiob, das ist Weisheitsliteratur von der Textgattung her. Warum? Weil uns in diesen Texten auf ganz besondere Art und Weise Gottes Weisheit vermittelt wird. Ich meine, bei den Sprüchen, wenn wir dran denken, jeder, der schon mal ein paar Sprüche gelesen hat, das ist ja voll von Weisheiten. Da steht ja ständig, mach dies, dann passiert das, mach das, dann passiert das. Das ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und die Sprüche können wir uns vorstellen, naja, wie so eine junge Lehrerin, die uns erklärt, wie das Leben gelingen kann. Also wenn wir uns das Buch der Sprüche vorstellen, können wir uns vorstellen, es ist wie eine junge Lehrerin vor uns, die jetzt gerade frisch studiert hat, ja, und die uns die alle möglichen Lebensweisheiten erzählt und was wir alles machen können und was wir alles einhalten können und wie wir uns verhalten sollen, damit es uns gut geht, damit wir ein gutes Leben haben. Und damit wollen wir auch gleich anfangen. Aber vorneweg möchte ich noch sagen, dass ich zutiefst glaube, dass Weisheit, so wie die Bibel sie kennt, nicht mehr ist als nur ein Wissen. Weise sein ist mehr als nur intellektuell Dinge zu verstehen, sondern biblische Weisheit drückt sich dadurch aus, dass etwas, was verstanden ist, auch gelebt wird. Also vielleicht hier bei uns im Westen, in Europa, trennen wir sehr doll über etwas nachzudenken, etwas zu verstehen und handeln. Verstehen und handeln sind bei uns zwei Paar Schuhe. Wir können den ganzen Tag über eine Sache reden, bis wir sie durch und durch verstanden haben. Das heißt dennoch nicht, dass wir sie leben, richtig? Das ist bei uns im Westen so. Das ist europäisches Denken, das ist vielleicht auch griechisches Denken, ja. Das trennt ganz stark das Denken von dem Handeln. Aber hebräisches Denken trennt das nicht. Und deswegen ist Weisheit viel mehr als nur das Verstehen, das Wissen, sondern Weisheit, so wie es von der hebräischen Bibel, nämlich vom Alten Testament her kommt, ist, wenn das zusammenkommt. Weisheit ist gelebtes Wissen. Darum geht's, dass wir lernen, das, was wir wissen, zu leben. Genau. Also ich habe gerade schon gesagt, Sprüche können wir uns vorstellen wie eine junge Lehrerin. Und wir wollen anfangen auch mit dem Buch Sprüche und einfach mal hineingehen in den Text. Und zwar wollen wir in Sprüche 1 hineingehen. Oftmals ist es so, dass auch bei alttestamentlichen Büchern das erste Kapitel von einem Buch wie eine Zusammenfassung ist. Naja, nicht Zusammenfassung, aber wie ein Teaser, wie bei einem guten Film, da guckt man einen Trailer. Okay, worum geht's in dem Film? Ja? Wer schon mal irgendwie, weiß ich nicht, was ihr so guckt, ja, vielleicht Star Wars geguckt hat, ja. Und damals, als das dann im Kino kam, da habe ich mir vorher einen Trailer angeguckt. Lohnt sich das auch, Geld auszugeben, ins Kino zu gehen? Und so ist bei den Sprüchen auch. Bei den Sprüchen, die ersten 7 Verse des Buches Sprüche sind wie so ein, naja, wie so ein Trailer, ja, wie so ein, das passiert, dafür ist das Buch Sprüche da. Und ich gehe mit euch hinein. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisheit und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Schwieriger Text, oder? Ich habe Elberfelder Übersetzung genommen. Und das ist vielleicht das von unserem Deutsch heute nicht das Einfachste, aber ich werde Schritt für Schritt werden wir jetzt durch diesen Text durchgehen, in gewohnter Weise, zu überlegen, was bedeutet das. Vorher, ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du die Weisheit in Person bist, dass du wirklich Personifikation bist von Wahrheit und von, ja, dass du die weiseste Person im Universum bist. Herr, und wir beten, dass du heute Morgen unseren Verstand öffnest, dass wir verstehen, was es auf sich hat mit Weisheit und dass du uns aktivierst, Weisheit auszuleben in unseren Situationen. Herr Jesus, ich bete, dass wir verstehen, dass die Bibel so viele Antworten parat hat auf alltägliche Fragen, wo wir Weisheit brauchen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Und Herr Jesus, so bete ich, dass heute wir ja von deiner göttlichen Weisheit anzapfen können. Du sagst in Jakobusbrief, wem es um Weisheit mangelt, ja, der soll darum bitten und es wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt gerne Weisheit dem, der darum bittet. Herr, und wir bitten dich um Weisheit für unsere Leben, für unsere Lebenssituation. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. So fängt das Buch an und es offenbart uns direkt, wer hat das denn geschrieben, die Sprüche? Eben Salomo, der so weiseste Mann in der Bibel, wenn nicht sogar der weiseste Mann der Welt, der nicht selber Gott ist. Und dieser gleiche Typ hat übrigens auch das Buch Prediger, womit wir uns gleich noch beschäftigen werden, auch geschrieben. Das sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Also Salomo hat sowohl die Sprüche als auch Prediger geschrieben. Und jetzt geht es los. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Warum? Um zu erkennen Weisheit und Zucht. Du könntest auch sagen, das Buch der Sprüche wurde geschrieben, um zu erkennen, ja, damit der es liest, erkennt, was ist Weisheit und was ist Zucht. Zucht, ein deutsches altes Wort. Was ist Erziehung? Worum geht's, ja? Damit wir erkennen, was ist Weisheit, was ist wirklich Weisheit und was ist Erziehung? Wie soll man weise handeln? Was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Wie gelingt eine richtige Erziehung der Kinder zum Beispiel? Wie erzieht uns vielleicht auch Gott? All diese Fragen, ja? Also das Buch Sprüche geschrieben, damit wir erkennen Weisheit und Zucht. Und es geht weiter, damit wir verstehen verständige Worte. Damit wir verstehen, wie schlaue Worte gemeint sind. Damit wir unterscheiden können zwischen schlauen Aussagen und vielleicht auch dummen Aussagen. Damit wir unterscheiden können zwischen Klugheit und Torheit. Damit wir unterscheiden können zwischen der Weisheit Gottes und vielleicht der irdischen Weisheit, die nach Gottes Maßstäben vielleicht Torheit ist, Dummheit ist. Worum geht's noch? Es geht um anzunehmen Zucht, also Erziehung, mit Einsicht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Darum geht's. Es geht nicht nur darum, sie zu erkennen, die Weisheit und die Erziehung, sondern es geht darum, sie anzunehmen. Also es geht darum, sie in die Tat umzusetzen, daraus etwas wirklich zu lernen für sein eigenes Leben. Einsicht zeigen heißt, das anzunehmen mit Einsicht heißt, sich überführt wissen von dem, was man liest. Vielleicht auch Buße tun, wenn man überführt wird. Oh, das jetzt nach den Sprüchen her war das jetzt dumm, was ich gemacht habe. Vielleicht sein Leben zu überdenken und zu ändern. Was sind Gottes Wertemaßstäbe? Was ist Gottes Ethik? All diese Dinge, das ist Thema auch von Weisheitsliteratur. Auch das ist Thema von den Sprüchen. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Es geht um ein geheiligtes Leben vor Gott. Das anzunehmen, zu sehen, wie funktioniert das. Super Buch, Sprüche. Es geht weiter, um einfältigen Klugheit zu geben. Ja? Also die Sprüche sind auch da, um einfältigen Klugheit zu geben. Was ist ein Einfältiger? Das sind unerfahrene, arglose, gutgläubige, vielleicht gutmütige, naiv, unbedarft. Das sind so Synonyme. Dusselige Menschen, ja? Dümmliche Menschen, simple Menschen, stumpfsinnige Menschen, stupide Menschen, törichte Menschen. Ja? Für diese Menschen, um Klugheit zu bekommen. Dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Also ja, zum Beispiel jetzt dir und mir hier vorne. Ja? Damit wir Erkenntnis bekommen, wir jungen Männer, damit wir nicht dumm sterben, das Buch der Sprüche. Richtig gut. Aber es geht auch weiter noch. Ja, nicht nur der Einfältige oder der Dumme soll das lesen, um Weisheit zu bekommen. Nein, auch der Weise, also der schon weise ist, soll zuhören, um seine Weisheit, um seine Kenntnis zu mehren, damit es noch mehr wird. Also egal, ob du denkst, ich bin selber dumm, lies die Sprüche, oder wenn du denkst, ah, ich habe schon was gecheckt, lies die Sprüche, oder wenn du denkst, ich bin schon fast so weise wie Salomo selbst, ja, egal, lies die Sprüche, denn es ist da, damit wir ja, unsere Kenntnis mehren und dass selbst der Verständige, der schon sehr weise ist, seinen Weisenrat erweitern kann. Es geht immer weiter zu lernen. Um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Auch dazu, mega Buch, um es einfach zu verstehen, die Weisheit, um zu verstehen Rätsel, um zu verstehen Bildreden, vielleicht auch Metaphern zu verstehen, vielleicht auch Gleichnisse zu verstehen. Ein super Buch, das zu lernen. Übrigens, viele Sprichwörter, die wir auch im deutschen Sprachgebrauch haben, finden sich in den Sprüchen. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wusstest du das? Steht in den Sprüchen. Krass, oder? Und jetzt kommt eigentlich der Clou. Und jetzt kommt das, ja, was eigentlich genau zusammenfasst, womit Weisheit anfängt. Nämlich mit der Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist das, worum es sich alles dreht. Letztendlich ist alles Wissen der Welt irgendwie schön und gut. Aber weise ist derjenige, der Furcht vor dem Herrn hat. Der erkennt, wer Gott ist und wer er selbst ist. Und der sich in einer richtigen Position vor Gott positioniert. Darin ist wahre Weisheit. Weisheit und Zucht verachten, also Erziehung und Weisheit, das verachten nur Narren, nur Dumme. Aber der Anfang der Erkenntnis, es ist die Furcht des Herrn. Jetzt fragt man sich vielleicht, Furcht des Herrn, das ist so ein spannender Begriff. Ja, meint das jetzt Angst? Nein, das meint nicht, dass du Angst hast vor Gott, im Sinne von dass du irgendwie Panik hast und du willst gar nicht mit ihm reden oder sowas, das meint es nicht. Nein, es geht darum, einen gesunden Respekt davor zu haben, dass er Gott ist und du bist Mensch. Er ist Töpfer, du bist Ton. Er hat die Welt geschaffen mit all dem, was drin ist. Er ist in Kontrolle, ich nicht. Darum geht's. Es geht darum, anzuerkennen, er ist der Herr und ich bin der Diener. Er weiß es besser und ich lerne. Er ist der Herr, ich bin der Diener. Darum geht es. Furcht des Herrn im Alltag wird dadurch gemehrt, dass wir uns bewusst werden, dass Gott immer da ist. Ich habe mich neulich dabei erwischt, ich spiele sehr gern Tischkicker, ja. Und in der Uni, wo ich studiere, haben wir einen Tischkicker und da wird jede Pause, da geht es richtig ab. Ja? Jede Pause, da wird richtig viel Tischkicker gespielt. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich beim Tischkicker spielen so ein bisschen, naja, ich würde sagen, jetzt im Nachhinein dumme Kommentare so von mir gelassen habe. Ich habe gespielt und ich wollte meinen Gegner so ein bisschen einschüchtern beziehungsweise so ein bisschen verwirren. Ja, habe ich gesagt, ach, du kannst doch gar nichts und komm, ich mach dich eh platt und so weiter. Und sind versucht so ein bisschen verbal irgendwie ja, zu stupsen, ja, damit er irgendwie unsicher wird und nicht mehr so gut spielt. Und ich habe mich gefragt im Nachhinein, Mensch Stefan, würdest du auch so reden mit deinem Klassenkameraden, wenn Jesus gerade neben dir stehen würde? Würdest du auch so respektlos mit ihm umgehen, wenn Jesus gerade da wäre? Und wir können das auf jede Situation in unserem Leben vielleicht auch übertragen. Würde ich so respektlos mit vielleicht einem anderen Menschen im Supermarkt reden oder würde ich so respektlos mit meiner Frau umgehen oder was auch immer, füg ein, was dir in den Kopf kommt. Würde ich dies oder dies tun, wenn Jesus jetzt gerade neben mir sitzen würde? Wenn er jetzt gerade mit am Tisch sitzen würde, würde ich das genauso sagen? Genau ist das nicht respektlos? Und ich glaube, diese Komponente, sie mehrt die Furcht des Herrn in unserem Leben. Wenn wir uns bewusst sind, er ist immer da. Er sieht alles, er bekommt alles mit. Nicht, ich möchte nicht Angst machen, oh nein, sondern ich möchte mehr die Furcht vor dem Herrn wecken. Er ist da. Er ist überall da. Aber die Furcht des Herrn, er ist eben Anfang der Erkenntnis. Das ist der Start. Das Buch der Sprüche ist wie eine junge Lehrerin und es gibt uns Anweisungen für unser Leben und es immer wieder lesen wir davon, tue dies, dann kommt das dabei raus. Tue dies, dann kommt das dabei raus. Es wird ein ganz klarer Tun-Ergehen-Zusammenhang im Buch der Sprüche klar. Und das nächste Buch in der Weisheitsliteratur ist das Buch Prediger. Und weil ich mir gedacht habe, wenn man predigt, ist es vielleicht auch mal cool, was Neues auszuprobieren, habe ich heute ein kurzes Video mitgebracht, was ich richtig gut finde. Man könnte es, glaube ich, nicht besser sagen. Vielleicht kennst du das Video schon. Es ist vom Bible Project, vom Bibelprojekt. Die machen richtig gute Arbeit. Die machen richtig gute Videos, wo sie Bücher erklären. Und ich habe für diesen Part das Buch Prediger zu erklären, einfach mal das Bible Project eingeladen. Und ich lade euch ein, jetzt mit mir kurz ein 5-minütiges Video zu gucken. Starkes Video, oder? Gut zusammengefasst, also hätte ich besser auf keinen Fall machen können, wirklich auf gar keinen Fall. Richtig, richtig gut. Ich gehe nochmal kurz durch die wichtigsten 3 Punkte durch, die Sie genannt haben im Video. Der sogenannte Kritiker, wir müssen bedenken, das Buch hat auch Salomo geschrieben, ja? Er macht 3 Dinge fest, die haben wir eben im Video gehört, 3 Feststellungen. Einmal ist es der Lauf der Zeit, die Generationen kommen und gehen und das Leben dreht sich weiter, die Erde dreht sich weiter und im Vergleich zum ganzen Universum, zur ganzen Schöpfung und so weiter ist unser Leben nichts weiter als ein kurzer Wimpernschlag. Eigentlich voll nichtig oder bedeutungslos oder eben hevel, dieses hebräische Wort. Ja. Die 2. Bemerkung ist, alle Menschen sterben. Genauso wie die Tiere, egal ob der Mensch gottlos ist und sein Leben lang Gott nicht gedient hat, ihm nicht geopfert hat, nicht auf Gott vertraut hat, oder ob er der gottesfürchtigste Mann war, der Gott mit vollem Herzen, mit ganzer Kraft gedient hat, der sein ganzes Leben gegeben hat, vielleicht sogar Märtyrertod stirbt, letztendlich jeder Mensch stirbt. Und so gesehen ist das Leben unter der Erde bedeutungslos oder eben hevel, es ist irgendwie nichtig. Wobei bei bedeutungslos es nicht darum geht, wie er auch im Video gesagt hat, dass das Leben an sich keine Bedeutung hat, sondern dass die Bedeutung nicht klar ist. Es ist einfach so ein bisschen, naja, wir wissen es nicht so genau. Und die 3. Bemerkung ist, das Leben ist unberechenbar. Es ist irgendwo Zufall drin. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott, die sind super reich und es gibt Menschen, die glauben an Gott und sind super arm. Und das geht auch umgekehrt. Es gibt Menschen, die dienen Gott nicht, die sind nicht seine Kinder und die sind gesund und die schlafen irgendwann mit 90 Jahren einfach ein und hatten nie eine Krankheit. Und es gibt Menschen, die dienen Gott und die geben alles auf und die sterben mit 25 an Krebs oder sonst was oder werden vom Laster überfahren. Und ich möchte nicht irgendwie zu viel darüber reden, aber irgendwo ist diese Dimension da, dass das Leben eben zufällig ist. Und das Spannende ist, dass er trotzdem zum gleichen Schluss kommt wie das Buch der Sprüche. Ist ja der gleiche Autor. Das Buch der Sprüche sagt, tue Gutes und es wird dir gut ergehen. Tue Schlechtes und es wird dir schlecht ergehen. Diene Gott und es wird dir gut ergehen. Diene nicht Gott, sei gottlos, mach alles falsch und es wird dir nicht gut ergehen. Und das Buch Prediger, der gleiche Autor hat es geschrieben, sagt, naja, es ist zwar genau richtig, so zu handeln, Gutes zu tun, aber trotzdem ist das Leben irgendwo beliebig. Und es gibt uns eine Antwort, eine sehr weise Antwort auch auf die Frage, warum auch Christen zum Beispiel leiden, warum Christen krank werden und so weiter. Weil irgendwo das Leben ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unberechenbar ist. Gott zu dienen ist keine Garantie für ein super tolles Leben hier auf der Erde. Gott zu dienen ist eine Garantie für eine herrliche Ewigkeit. Preis den Herrn, Halleluja. Aber hier auf der Erde ist das Leben irgendwo in seiner Bedeutung ein wenig unklar. Ja, wir haben vom Neuen Testament einen klaren Auftrag. Geh hin, verkündige das Evangelium, mach die Menschen zu Jüngern, zu Jesus Nachfolgern. Und dennoch ist dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, wie er ja von vielen angenommen wird, wie er auch im Buch der Sprüche ganz klar dargelegt wird, zieht sich nicht immer so durch. Ja, es gibt das Prinzip von Saat und Ernte. Ne? Was du sähst, das wirst du auch ernten. Aber auch dieses Prinzip ist dem Wetter zum Beispiel, wenn wir jetzt bei wirklicher Saat bleiben, ja, ist dem Wetter unterworfen. Du kannst super was aussehen in einen super Boden, wenn es nicht regnet, wirst du trotzdem keine Ernte haben. Und so bist du nicht, du bist abhängig, es ist irgendwo Zufall. Auch wenn du alles gibst, ist dein Leben trotzdem irgendwo dem Zufall überlassen. Und ich weiß, dass es keine super Freudenbotschaft ist heute Morgen, aber es ist eine Realität und es ist eine Wahrheit für unser Leben, die uns hilft, zu verstehen, vielleicht auch, dass wir nicht alles verstehen können. Warum jetzt was passiert? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Leid zu, zum Beispiel? Theodizee-Frage. Bei der Frage, warum lässt Gott Leid zu, da kommen wir eigentlich auch schon zu unserem lieben Freund Hiob. Ja, warum lässt Gott das zu? Ich weiß nicht, ob du das Buch Hiob mal gelesen hast oder wie lange das her ist. Ich möchte kurz das Buch Hiob für dich zusammenfassen. Also das Buch Hiob fängt damit an, mit einer Szene im Himmel. Da ist Gott im Himmel und dann kommt Satan zu Gott und sagt, hey, hier dieser Hiob da unten, ja? Dieser Hiob auf der Erde, der dient dir nur, weil du ihn segnest. Weil es dem so gut ist, geht, deswegen dient er dir. Und wenn es dem nicht gut gehen würde, dann wird er dir auch nicht mehr dienen. Und Satan provoziert Gott quasi. Ja? Hier, der wird dir nicht dienen, der dient dir nur, das ist eigentlich Eigennutz. Ja? Hiob dient dir nur aus Eigennutz, weil du ihn segnest. Und Satan möchte dann Gott beweisen, dass Hiob ihm nicht mehr dienen wird, wenn er alles verliert. Und Gott lässt sich darauf ein und erlaubt dem Satan, Hiob zu schlagen. Er erlaubt dem Satan, Hiob alles wegzunehmen. Und so kommt Satan zu Hiob und nimmt ihm alles weg. Seine Frau, seine Kinder, sein ganzes Hab und Gut, sein Haus, sein Gelände, sein Grundstück, seine Tiere. Alles weg, alles tot. Und Hiob selbst kommt in eine, ja, sagen wir, wirklich extrem tiefe Lage. Ist ja auch nicht anders zu erwarten. Überleg mal, wenn du alles verlierst. Ich weiß nicht, ob du vielleicht was Ähnliches schon erlebt hast. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht hast du noch mehr als einen geliebten Menschen verloren, so noch andere Dinge. Oder es fühlt sich so an. Und es ist ein tiefer Schmerz. Ich selbst habe einen sehr guten Freund, der hat seinen Bruder verloren. Ich habe eine andere Freundin, die hat ihren Ehemann verloren, ist ertrunken. Und es sind richtig tragische Geschichten, zutiefst tragische Geschichten, die einen auch wirklich depressiv machen können. Und so auch Hiob. Wir lesen in: Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag, nachdem das passiert war, nachdem Satan ihn geschlagen hatte. Und Hiob begann und sagte: Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen sich für, sollen ihn für sich fordern, Regenwolken sollen über ihm lagern, Verfinsterung des Tages ihn erschrecken. Diese Nachtdunkelheit ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres. In der Zahl der Momente komme sie, der Monate komme sie nicht. Also Hiob total depressiv, am Boden zerstört, ihm wurde alles genommen, verflucht sogar den Tag, an dem er geboren wurde. So dreckig ging es ihm. Er wünscht sich, er wäre nie geboren, als das zu erleben. Heftigst, oder? Richtig krass. Tiefe Depression. Was danach passiert ist, dass Hiobs Freunde zu ihm kommen und ihn trösten. Und das ist für mich echt ein Beispiel dafür, wie gut es ist, Freunde zu haben, ja, wenn sie denn kommen, wenn es einem richtig dreckig geht, wenn man mal vielleicht richtig ein Problem hat. Freunde hat, die kommen und einfach mit einem trauern. Und wir lesen davon, dass 7 Tage lang haben Hiobs Freunde, sie haben einfach 7 Tage lang nur mit ihm getrauert. Sie haben nichts gesagt, sie haben 7 Tage nur mit ihm getrauert. Was für ein Geschenk, oder? So gut, wenn man Freunde hat, die mit einem trauern, die mit einem durch Freude und die mit einem durch Leid gehen. Aber dann ging es weiter, weil die Freunde von Hiob so überzeugt davon waren, dass es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt, dass quasi alles, was passiert, hat eine Ursache und diese Dimension von Dinge passieren auch einfach zufällig, zumindest aus menschlicher Perspektive, nicht kannten. Deswegen haben sie angefangen, Hiob zu fragen, was er falsch gemacht hat. Sie haben angefangen zu philosophieren darüber, welche Sünde hat Hiob denn getan? Weil Gott ist ja gerecht, oder? Und wenn jetzt Hiob bestraft wird, offensichtlich war das ihre Perspektive, Hiob wird bestraft, dann muss Hiob ja irgendwas falsch gemacht haben, damit dieses Leid über ihn kommt. Und sie fangen an und überlegen, könnte Hiob diese Sünde gemacht haben? Und könnte er sie gemacht haben? Und wie sieht es aus? Und Hiob kommt immer zu dem Punkt und sagt, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Wirklich. Ich habe reines Gewissen. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann fangen die Freunde wieder an. Ja, okay, vielleicht hast du das nicht falsch gemacht. Aber wie sieht es hiermit aus, mit der Sünde? Vielleicht hast du das falsch gemacht und deswegen geht es dir jetzt so dreckig. Und es geht mehrere Male. Aber Hiob selbst kommt immer wieder zu dem Punkt, dass er sagt, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Und wir als Leser des Buches wissen, stimmt auch. Hiob hat nichts falsch gemacht. Hiob hat nicht gesündigt. Hiob war gerecht. Er hat gerecht gelebt vor Gott. Hiob hat absolut nichts falsch gemacht. Und trotzdem erlebt er dieses Leid. Weil die Freunde und Hiob, sie wussten nichts von dieser Szene im Himmel, wo Satan kommt und eben diesen Ausspruch mit Gott hat. Aus Hiobs Perspektive voll richtig. Er hat nichts falsch gemacht. Sogar übrigens, Gott bestätigt ihm sogar am Ende des Buches Hiob, dass er nichts falsch gemacht hat. Dass er gerecht war. Also die ganzen Spekulationen sind da. Warum? Was hast du gesündigt, dass es dir jetzt so geht und so weiter. Es geht in mehrere Runden. Und irgendwann fängt Hiob an, Gott anzuklagen, sich bei ihm zu beschweren und sagt, Gott, du bist fahrlässig. Gott, du bist unfair, in meinen Worten gesagt. Du bist unfair. Das kann doch nicht sein. Ich wüsste nichts, was ich falsch gemacht habe. Gott, du bist unfair. Warum muss ich so leiden? Und er schreit zu Gott und sagt, Gott, du persönlich, ja, in meinen Worten gesprochen, du sollst kommen. Und du sollst dich mir erklären, warum geht es mir so dreckig? Ich diene dir doch. Ich diene dir doch. Und das Überraschende ist, Gott kommt. Gott kommt zu Hiob in der Gestalt von einer Sturmwolke. Und er erklärt Hiob aber nicht die Sache mit Satan am Anfang und der Sache, dass es jetzt wie so ein Experiment oder was auch immer ist, sondern er macht was ganz anderes. Er nimmt Hiob in eine Art virtuelle Reise mit, wie ein Kinofilm, wie eine Vision. Ja? Er zeigt Hiob die beeindruckende Welt. Er zeigt Hiob die Schöpfung. Und er stellt Hiob eine Frage oder mehrere Fragen. Er sagt in etwa, ich gebe das in meinen Worten wieder, hast du etwa diese Welt geschaffen? Hast du etwa auch nur einen Tag die Komplexität dieser Welt begriffen? Hast du dich auch nur um eine Sache in dieser Welt gekümmert? Am Ende zeigt er ihm noch so 2 riesige Tiere, was auch immer das ist, Leviathan, vielleicht schon mal gelesen, ja. Man könnte fast sagen, Gott prahlt damit, mit diesen riesigen Tieren, wenn man das so liest, ja. Hast du etwa diese angsteinflößenden Tiere in deiner Gewalt, in deiner Kontrolle? Das sind die Antworten, die Gott Hiob gibt. Worum geht's hier? Aus Hiobs Perspektive ist Gott eben nicht gerecht. Aber Gott zeigt Hiob seine Perspektive, die viel größer ist. Von Hiobs beschränkter Sicht und vielleicht auch von unserer beschränkter Sicht, wenn wir Leid erleben in unserem Leben, dann ist vielleicht manchmal sehr unfair. Aber was Hiob hier widerfährt, ist ein Perspektivwechsel. Gott zeigt ihm seine Perspektive, nämlich, dass Hiob selber eigentlich nur ein Wimpernschlag in der ganzen Schöpfung ist. Was nicht negativiert, was nicht irgendwie verneint, dass Gott Hiob liebt, dass Gott dich und mich liebt. Aber dennoch sind wir so klein, wie ein Wimpernschlag in der Weltgeschichte. Wenn Gott Entscheidung trifft, das ist das, was er Hiob zeigt, wenn Gott Entscheidung trifft, haben diese Einfluss auf das ganze komplexe System der Welt. Das ist Gottes Weisheit eben, diese komplexe Welt zu regieren, diese komplexe Welt zu beherrschen, diese komplexe Welt, ja, mit ihr umzugehen. Und das Spannende ist, dass die Reaktion von Hiob auf das, was Gott ihm zeigt, Demut ist. Hiob selbst findet nie heraus, warum er leiden musste. Er findet es nicht heraus. Zumindest erzählt uns das Buch Hiob nicht. Aber Hiobs Reaktion auf Gottes Schau, von Gottes Perspektive, ist folgende. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Hiob 42, 5 und 6. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz, also meine Anklage gegen Gott, und bereue in Staub und Asche. Hiob tut Buße. Hiob hat nichts falsch gemacht und seine Freunde haben ihn durch, ja, die ganzen Ideen, die sie hatten, was er wohl falsch gemacht hat, irgendwann zu dem Punkt gebracht, dass er im Herzen verzweifelt ist. Er hat Gott angeklagt und er hat gesagt, Gott, du bist unfair. Gott zeigt ihm seine Perspektive und Hiob erkennt seinen Platz. Ich bin nur klein. Du Gott, du bist ganz groß. Vom Hörensagen, Gott begegnet Hiob und das ist der Schlüssel. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Ich habe irgendwo erkannt, wer Gott ist. Und das reicht aus. Ich erkenne, wo mein Platz ist. Ich verwerfe meine komischen Ideen und ich bereue. Das ist Hiobs Reaktion. Und am Ende lesen wir davon, dass Gott alles doppelt wiederherstellt, was Hiob hatte. Alles, was ihm genommen wurde, stellt Gott doppelt wieder her. Man könnte vielleicht daran denken, ah ja, das war jetzt eine Prüfung, ja? Gott hat jetzt hier Hiob geprüft und jetzt als Belohnung kriegt er alles doppelt, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist im Buch Hiob. Es war keine Prüfung, sondern genauso wenig wie Hiob eine Begründung bekommt, warum er alles verliert, genauso wenig lesen wir von einer Begründung, warum er alles doppelt bekommt. Es ist einfach Gottes Güte, seine Weisheit, sein Segen, dass Hiob alles doppelt bekommt. Darum geht es in der Weisheitsliteratur, zu erkennen, dass es sich lohnt, nach einem guten Leben zu streben, dass es sich lohnt, nach Gottes Maßstäben zu leben, dass es sich lohnt, die Sprüche zum Beispiel, ja, zu lesen, um Weisheit zu erlangen, um zu verstehen, wie kann gutes Leben gelingen. Das Buch Prediger sagt uns, es lohnt sich, weil es richtig ist, genau das zu tun, was das Buch Sprüche sagt, nach dem Guten zu streben. Aber das Leben hat eine beliebige Komponente. Das Leben hat eine Komponente des Zufalls, zumindest aus unserer menschlichen Perspektive, die wir nicht kontrollieren können. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist unsere Reaktion auf das, was passiert. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, ich habe etwas an meinem rechten Augenlid. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich muss noch zum Arzt gehen. Das ist vielleicht ein Gerstenkorn, vielleicht irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist mein rechtes Augenlid ein bisschen schwer und es fühlt sich doof an und es juckt und es ist ganz unangenehm und mein Auge tränt. Ist nicht so schön. Und mein Einfluss darauf, natürlich, ich kann beten und ich erlebe auch immer wieder, dass, wenn ich bete, dass Gott heilt, auch mich selber, auch andere Menschen. Diese Dimension ist real und sie soll durch diese Predigt in keinster Weise geschmälert werden. Aber das, was ich tun kann, ist, irgendwo mich mit dieser Situation zu versöhnen. Meine Reaktion auf diese Situation mit meinem Auge entscheidet darüber, wie es mir geht. Und genauso auch deine Reaktion vielleicht, wenn du Leid erlebst oder wenn irgendwas in deinem Leben hineinkommt. Deine Reaktion entscheidet, Weil deine Reaktion ist das, was du kontrollieren kannst. Das Leben kannst du nicht kontrollieren. Durch noch so viel Proklamieren und was auch immer, du kannst das Leben nicht kontrollieren. Es ist in Gottes Hand, in seiner souveränen Hand. Er ist gut, seine Weisheit ist gut, sein Ratschluss ist gut, auch für dein Leben. Und dennoch erleben auch wir als Christen manchmal schlechte Dinge, schlimme Dinge, dramatische Dinge, traumatisierende Dinge. Und um mit diesen Dingen umzugehen, hilft uns die Weisheitsliteratur. Zu erkennen, auch Hiob ging es so. Er hat nichts falsch gemacht, er hat nicht gesündigt und dennoch musste er durch Leid gehen. Warum? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Gott gut ist und dass er am Ende, wie die Sprüche sagen, wie auch das Buch Prediger sagt, am Ende alles gut machen wird. Am Ende wird alles gut. Ende gut, alles gut, könnte man so schön sagen. Das ist die Perspektive von Weisheitsliteratur. Weisheitsliteratur, sie ankert in der Furcht des Herrn. Das ist die Nummer eins, worum es geht. Es fängt an in Sprüche, es geht weiter in Prediger. Er sagt, die Furcht des Herrn, darauf kommt es an. Und auch Hiob, wir lesen es hier, merkt, die Furcht des Herrn ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel für ein Leben vor Gott. Und ich denke, es gilt auch für uns, die wir in der neutestamentlichen Zeit leben, wo Christus gekommen ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang für gelingendes Leben. Die Furcht des Herrn, die Unterordnung seinem Auftrag gegenüber, ist der Schlüssel für vielleicht einen effektiven Dienst. Auf das zu hören, was Jesus sagt, was sein Wort sagt, das ist Schlüssel für ein erfolgreiches Christenleben.